Guten Abend, Frau Dr. Strohschein.
Guten Abend.
Ich freue mich sehr, dass Sie die Zeit haben, über die gekränkte Gesellschaft zu reden. Muss das nicht die krankmachende Gesellschaft heißen? Aber es ist die gekränkte Gesellschaft. Es geht also um die Menschen, die gekränkt sind.
Ja, darum geht es. Wir haben natürlich im Verlag darüber diskutiert, ob es eine gekränkte Gesellschaft gibt. Und wir haben uns für diesen Titel entschieden, weil auf allen Ebenen unserer Gesellschaft bei sehr vielen Menschen diese Kränkungsphänomene anzutreffen sind und gleichzeitig verschwiegen werden. Verschwiegen werden sie deshalb, weil Kränkung immer etwas mit einem Eingeständnis von Schwäche zu tun hat, wenn man darüber redet.
Es ist natürlich klar, wir reden über Kränkung, Entwertung und wir reden in einem Kontext. Sie gucken das von einer ganz anderen Ebene an, und zwar von der Philosophie aus. Was unterscheidet einen Philosophen, wenn er etwas anschaut, von jemand anderen?
Die Philosophen, die stellen existenzielle Fragen. Und existenzielle Fragen zu stellen, wer sind wir, woher kommen wir, was wird aus uns, was wollen wir, was sind unsere Ziele, sind nicht unbedingt Fragen, die so im Alltag selbstverständlich auftauchen. Und insofern sind die Philosophen von ihrem Ursprung her die großen Fragenden, die die Menschen darauf aufmerksam machen, was hinter den Dingen liegt und was in ihnen selbst liegt. Ich habe auch Psychologie studiert und habe abgeschlossen und finde die Kombination aus Philosophie, Psychologie und Soziologie sehr interessant, um bestimmte verschwiegene Themen der Gesellschaft aufzugreifen, anzuschauen, mit Menschen über die Themen zu reden und dann eben auch Bücher zu schreiben, wie zum Beispiel das über die gekränkte Gesellschaft.
Empfinde ich das falsch, dass Philosophen im Augenblick verstärkt im öffentlichen Bereich, das heißt im Radio und im Fernsehen, dass die da präsenter sind und dass wir, glaube ich, da so eine Art Renaissance erleben?
Ja, der Eindruck ist nicht ganz falsch. Die Philosophen werden mehr als zuvor zu Rate gezogen. An erster Stelle natürlich Peter Sloterdijk, aber auch Brecht oder Wilhelm Schmid. Es sind Autoren, die alle möglichen Bücher schreiben mit unterschiedlichen Publikumsbezügen. Meine Problematik damit ist so ein wenig, dass die Philosophie so etwas heruntergekommen ist zu so einer Ratgeberweisheit. Und ich glaube, wir sollten den Menschen jetzt aus der philosophischen Sicht keine Ratschläge erteilen. Da gehört die Philosophie überhaupt nicht hin, sondern die Philosophen können die Menschen vor allen Dingen dazu anregen, selber nachzudenken und selbst die Lösungen zu finden und nicht irgendwelche Ratschläge, die man in eh wieder vergisst, zu verbreiten. Andererseits ist die Philosophie heute natürlich auch eine Fachphilosophie, in der die Philosophen an den Lehrstühlen Fachphilosophen und Fachgespräche führen, die in der Regel das Publikum überhaupt nicht erreicht. Und so teilt sich eigentlich der philosophische Diskurs heute einerseits in diese Ratgeber Ebene und auf der anderen Seite in eine abstrakte Definitionsgesprächssituation, die relativ weit entfernt ist vom Publikum. Also es ist nicht ganz einfach mit der Philosophie heute, würde ich mal sagen, und kritisch anmerken.
Ich finde es gut, dass die Philosophie aus der Universität wieder in der Öffentlichkeit zu sehen und zu hören ist. Darüber mag man dann kritisch sein, aber zumindest ist sie erstmal da. Und jetzt muss ich den Bogen finden. Wir wollen ja über das Buch Die gekränkte Gesellschaft reden und unser Kernthema soll ja irgendwann mal sein über den konstruktiven Umgang mit Kränkung. Da müssen wir natürlich sagen, was ist eine Kränkung? Oder können wir auch fragen, was hat sie bewogen, dieses Buch zu schreiben?
Also es hat eigentlich damit angefangen, dass ich den Kosovo-Konflikt in 99 sehr krass erlebt habe und mich gefragt habe an einem Morgen, woher kommt es eigentlich, dass Menschen sich Gewalt antun, gegenseitig. Und diese Frage ist so einfach wie auch erschreckend. Warum schlagen sich Menschen tot, die vorher als Nachbarn zusammengelebt haben? Das war ja damals der Konflikt im Kosovo, der zu einer schrecklichen Bürgerkriegslage ausgeartet ist. Diese Frage, warum tun sich Menschen Gewalt an, haben bei mir intuitiv eine Antwort hervorgebracht, diese Fragen. Jedem Gewaltakt, ob der jetzt seelisch, sprachlich oder körperlich ist, geht eine Entwertung voraus. Das heißt, Menschen fangen an, sich zu wehren über Gewaltakte, wenn sie sich entwertet fühlen. Und das ist ein politischer Konflikt, wie ein persönlicher, wie ein innerseelischer Konflikt. Man kann sagen, wenn Menschen sich gegenseitig entwerten, und das passiert ja im Alltag unentwegt, nicht? Die Männer werten die Frauen ab, öffentlich, in den Ehen finden Entwertungen tagtäglich statt, am Arbeitsplatz passiert das, in der Sexualität, in in Bezug auf den eigenen Körper und so weiter und so fort. Es passiert überall, ohne dass es wirklich ausgesprochen wird, eine Kränkung durch Entwertung. Du bist nicht gut genug, sie sind nicht perfekt, sie funktionieren nicht, das haben wir wieder nicht geschafft. Das sind alles kränkende Urteile, die gefällt werden und die so selbstverständlich sind, dass es gar nicht mehr auffällt. Und diesen Bogen von einem Gewaltakt körperlicher Art zu einem Gewaltakt seelischer Art, dem vorausgegangen ist, eine Kränkung zu ziehen, das war mir sehr wichtig. Ich halte dieses Thema für ein sehr existenzielles Thema. Denn durch diese Kränkung schaden wir uns nicht nur gegenseitig, sondern wir vergiften die Beziehung. Und natürlich auch wirken Kränkungen im politischen Kontext. Also ist überhaupt keine Frage, dass beleidigte Politiker natürlich nicht die Beleidigungen aussprechen, sondern daraus Politik machen. Das kann man am Beispiel Putin sehen im Verhältnis zu Obama. Darauf will ich jetzt nicht groß weiter eingehen. Trump ist auch ein Beispiel für eine beleidigte Leberwurst, die natürlich versucht, durch unglaubliche Kraftakte und einer Großmannstuerei die ganzen Kränkungen, die er erlebt hat, immer wieder wettzumachen. Also wir haben das Thema auf allen Ebenen und ich glaube, es ist wichtig, darüber nachzudenken. Und interessanterweise, das würde ich auch gerne noch ergänzen, sind sowohl Kränkung als auch Entwertung als auch Werte eigentlich Themen, die in kein Fach passen. Und auch nicht originär, Sie werden sich wundern, in die Philosophie. Philosophen haben sich mit dem Thema Kränkung nicht beschäftigt. Aber es ist für mich ein philosophischer Ansatz, über die Ursprünge und über die Quellen von Kränkung nachzudenken und zu fragen, was können wir dagegen tun? Wie können wir uns das bewusst machen? Und wie können wir konstruktiv und friedlich mit Kränkungen umgehen?
Wir haben jetzt über Kränkung und Entwertung gesprochen. Wenn ich da mal so einen Begriff einflechten darf und wenn Sie da vielleicht irgendwie anschließen, so etwas wie Selbstwirksamkeit. Können Sie etwas dazu sagen und können Sie sagen, was passiert, wenn man keine Selbstwirksamkeit spürt?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich will es erstmal positiv beantworten. Wenn ein Mensch erlebt, dass er durch sein Handeln, durch seine Gedanken, durch sein Verhalten, durch sein Tun wirksam wird, indem er Einfluss nimmt, indem er etwas gestaltet, indem er oder sie es wirklich erlebt, etwas geschafft zu haben, etwas geschaffen zu haben, das erhebt das Selbstwertgefühl. Also man kann positiv wirklich sagen, ein Mensch, der sich selbst wirksam erlebt, fühlt sich wertvoll, weil er die Folgen seines Tuns sieht und fühlt und wahrnimmt und andere Menschen auch. Und jetzt kommen wir zum Gegenstück. Menschen, die nicht erleben, dass sie wirksam sind, fühlen sich nicht mehr. Sie fühlen sich sinnlos, sie fühlen sich überflüssig. Ein Mensch, der nicht mehr wirken kann, aus irgendwelchen Gründen, weil er sich schwach fühlt, weil er depressiv ist, weil er alt ist und nicht mehr kann, ein Mensch, der keine Arbeit hat, sich in der Arbeit nicht wiederfindet, kann, der erlebt natürlich einen Rieseneinbruch in seinem Selbstwertgefühl.
Ich möchte da ein bisschen auch in die Politik gehen. Sie haben da gesagt, wenn Leute sich nicht selbstwirksam fühlen, dann machen sie etwas. Oder sie sollten es besser bleiben lassen.
Naja, also Sie haben jetzt was angesprochen, was quasi ein negativer Aspekt von Selbstwirksamkeit ist. Wer in der Politik aus dem Gefühl, selbst nicht wirksam zu sein, glaubt, handelt natürlich im schlimmsten Fall dann auch aus einem Machtinteresse, was mit dem sich bemühen, um das Wohlergehen anderer Menschen gar nichts zu tun hat.
Wir haben die Entwertung geklärt, wir haben die Kränkung geklärt. Wir wollen, wenn wir was denn gut hinkriegen, über den konstruktiven Umgang mit Kränkungen sprechen.
Also jetzt ist natürlich die Frage, was macht ein Mensch, wenn er gekränkt worden ist? In der Regel gibt es da verschiedene Methoden, erstmal darauf zu reagieren, nämlich durch ein Gefühl von Schmerz und das Gefühl von Verletztheit. Ich glaube, das kennt jeder Mensch. Wenn er etwas gemacht hat, wenn eine Frau oder ein Mann ein schönes Abendessen vorbereitet hat und es kommt jemand rein und sagt, wie sieht denn das hier aus oder das schmeckt nicht. Das ist eine Kränkung. Wenn jemand in der Arbeit sich Mühe gibt und niemand guckt hin und schaut, was da eigentlich für eine Leistung dahinter steckt, ist auch eine Kränkung. Es gibt viele, viele, viele Beispiele. Und jetzt ist die Frage, was geschieht in einem solchen Moment des Schmerzes? Es ist wirklich eine Frage des Bewusstseins und des Awareness, zu sagen, ja, warum kränkt der andere mich? Was sind seine Motive? Das ist der erste Schritt, in eine gewisse Distanz zu gehen, indem man nach den Motiven fragt. Warum hat der andere es nötig, mir das jetzt zu sagen? Und schon mit diesem ersten Schritt beginnt eine Distanzierung und möglicherweise auch eine Objektivierung. Wenn dann nämlich die Antwort sein kann, der andere will Macht ausüben oder aber er fühlt sich selbst verletzt und versucht durch diese Kränkung jetzt quasi dem anderen eins auszuwischen. Dann hat man den Mechanismus schon mal durchschaut und kann im besten Fall souveräner damit umgehen. Zum Zweiten ist es wichtig zu sagen, es wird niemals ein Leben ohne Kränkungen geben und manchmal führt die Kränkung auch dazu, dass wir aufwachen und fragen, was habe ich denn eigentlich angestellt, dass der andere so zu mir redet oder über mich redet? Eine Kränkung kann auch zu einem Aufwachen und zu einer Selbstbesinnung führen. Das bedeutet, über sich nachzudenken, welchen Teil trage ich dazu bei, der andere so etwas zu mir sagt. Was kann ich vielleicht erkennen dadurch an mir selbst? Welche Schatten kommen plötzlich ans Tageslicht, mit denen ich mich auseinandersetzen muss? Also Kränkung kann auch im besten Sinn ein erster Schritt zur Selbsterforschung sein. Was trage ich dazu bei, dass andere mich kränken? Einer der weiteren Schritte wäre zu sagen, ich nehme diese Kränkung einfach nicht an. Der andere sagt das, aber das hat vielleicht mit mir gar nichts zu tun. Das ist situationsbedingt, was dieser Mensch sagt. Es ist emotionsgesteuert und nicht reflektiert und so weiter. Also es gibt eine Möglichkeit, um sich eine Art Schutzraum zu schaffen und zu sagen, was andere mir da antun wollen, das ziehe ich mir nicht an. Einer der weiteren Wege wäre zu sagen, ich werde mit diesem Menschen, der mich gekränkt hat, ins Gespräch gehen. Ich werde ihn nüchtern und souverän fragen, was ist da eigentlich im Moment los, dass Sie oder du so etwas zu mir gesagt haben? Dieses Gespräch ist insofern ein guter Weg, weil dann eine mögliche Verbarrikadierung von beiden Seiten, der eine kränkt, der andere wird gekränkt, aufgehoben wird. Also die Kränkung sozusagen aufzugreifen und nachzufragen, ja, vielleicht hat der andere recht, vielleicht können wir jetzt darüber reden oder ich kann rausfinden durch Fragen, ja, was ist denn eigentlich los, dass sie oder du so etwas zu mir sagst? Die Kommunikation über das, was stattfindet, ist ein ganz wichtiger Weg, um Verbarrikadierungen und auch Verletzungen aufzuheben. Man geht dann in Kontakt miteinander und das kann was sehr Erlösendes haben. Also es sind, wie gesagt, verschiedene Wege, den Kränkungsprozess sich anzuschauen, in Kontakt zu gehen mit dem, der kränkt, auch sich zu fragen, was trage ich dazu bei, dass ich gekränkt werde. Dann auch die Frage, was sind möglicherweise die Ursprünge dieser Kränkung. Man kann allerdings wirklich sagen, dass diese ganzen Schritte, die ich jetzt eben aufgezählt habe, nur dann funktionieren, wenn man sich dessen bewusst wird. Also Bewusstwerdung, Bewusstheit und Bewusstsein sind die Voraussetzungen dafür, dass man tatsächlich mit Kränkungen konstruktiv umgeht.
Man muss sich das Problem von der anderen Seite angucken, beziehungsweise auch von oben vielleicht. Das irgendwie Schopenhauer lässt grüßen, oder wie geht das da?
Also Schopenhauer ist ein gutes Beispiel dafür, wie er seine Kränkung überwunden hat. Also Schopenhauer, das erzähle ich ja auch in meinem Buch. Ich habe von vier Philosophen erzählt, die alle in ihrem Leben auf unterschiedliche Weise Kränkungen erlebt haben. Und mich hat sehr interessiert, und das ist ein ganz neuer Weg, auch Philosophie, Philosophen und Philosophietexte anzuschauen. Was steckt eigentlich an persönlichen Koordinierungen dahinter, dass diese Philosophien zustande kommen? Und Sie haben Schopenhauer eben erwähnt. Schopenhauer hatte keine einfache Kindheit, eine schwierige Mutter, auch eine sehr eigensinnige und kreative Mutter, die was anderes im Sinn hatte, als Hausfrau zu sein. Die war nämlich Schriftstellerin, wurde Schriftstellerin nach dem Tod ihres Mannes, hatte mit dem Sohn Arthur Schopenhauer auch ganz schön dicke Probleme. Und Schopenhauer hat sich ganz früh eigentlich nicht akzeptiert gefühlt. Außerdem hatte er große Probleme mit seinem Triebleben, mit dem er nicht richtig zurechtkam und war wütend darüber, dass seine Triebe, seine Anerkennungssucht und seine Sexualtriebe über ihn geherrscht haben. Die Quintessenz, die er daraus zog, war, ich muss es schaffen, mit meinen Wünschen und Trieben so fertig zu werden, dass ich mich davon unabhängig mache. Und das hat er geschafft. Also er hat tatsächlich sich von den Meinungen vieler Menschen unabhängig gemacht, hat ein sehr zurückgezogenes Leben geführt, war hauptsächlich mit seinem Pudel beschäftigt und mit seiner Philosophie und war, und das ist sehr interessant, dass so ein mieses, cremiger Hagestolz wie Schopenhauer aufblühte und glücklich war und sich überschlug vor Begeisterung, als er am Ende seines Lebens das erste Mal als Philosoph Anerkennung fand. Und sein Versuch, gegen Hegel aufzutrumpfen, ist natürlich furchtbar gescheitert. In die Vorlesung von Schopenhauer kam kein Mensch. weil Hegel viel interessanter und wichtiger schien. Das hat er auch nie verkraftet.
Wir haben jetzt über Kränkung und Werte und Entwertung gesprochen. Jetzt kommt etwas ganz Brisantes und das heißt Werte. Und Werte sind in dieser Gesellschaft auch irgendwie vertreten, aber manchmal sind die Werte des einen die Entwertung des anderen. Oder kann man das nicht so sagen?
Ja, ich glaube, diese Dialektik, die Sie eben mit einem einfachen Satz angesprochen haben, in der liegt tatsächlich das Hauptproblem. Ich habe in meinem Buch, das hat sich als sehr praktisch und sinnvoll erwiesen, unterschieden zwischen den Werten als Tugenden und den Werten als Ideale. Die Tugenden sind so Verhaltensweisen, die man nachprüfen kann und die eigentlich unser Leben auch in gewisser Weise zusammenhalten oder unsere Gesellschaft. So Tugenden sind zum Beispiel Pünktlichkeit, Ordnung, Zuverlässigkeit, alle möglichen Handlungsweisen, die man auch überprüfen kann. Wenn jetzt einem Menschen es enorm wichtig ist, weil er das von zu Hause auch gelernt hat, dass man pünktlich ist und ein Freund oder eine Freundin kommt regelmäßig zu spät oder ein Mitarbeiter, dann haben wir schon den ersten Wertekonflikt. Weil nämlich Person A, der Pünktlichkeit wichtig ist, Person B es übel nimmt, dass dieser Wert Pünktlichkeit nicht respektiert wird. Man redet dann natürlich nicht über Werte, du hast meinen Wert verletzt, sondern das heißt dann eben so, sie verhalten sich unmöglich, dass sie nicht akzeptieren, dass mir Pünktlichkeit wichtig ist. Es geht nicht nur um die Tugenden, die Menschen unterschiedlich wichtig sind und die natürlich auch zeitbedingt sind, historisch bedingt sind. Zum Beispiel Gottesgläubigkeit war früher ein großer Wert, der ist heute nicht mehr entscheidend und wenn, dann auch natürlich auf so eine problematische Weise, wie wir das in der Auseinandersetzung mit dem Islam und dem IS-Staat kennen, was man natürlich nicht gleichsetzen kann, das ist ganz klar. Und heute in der westlichen Welt ist es nicht mehr wichtig jetzt und macht nicht die Qualität eines Menschen aus, dass er jetzt gläubig ist oder nicht gläubig ist. In anderen Ländern dieser Erde, in Nationen, ist das ganz anders. Das heißt, die Tugenden werden unterschiedlich bewertet zwischen Gruppen, zwischen Menschen und wenn man da unterschiedlicher Ansicht ist, im Kleinen wie im Großen, gibt es natürlich Krach und es gibt Entwertung. Noch komplizierter ist das Problem mit den Idealen. Die Ideale sind Vollkommenheitsmuster. Wir stellen uns vor, wie Gerechtigkeit sein soll oder Frieden oder Liebe. Aber Sie können sich sicher denken, dass man auf sehr, sehr verschiedene Art und Weise um Gerechtigkeit kämpfen kann und sehr viele verschiedene Dinge unter Gerechtigkeit subsumiert. Das heißt, es gibt in dem Sinne keine Überprüfbarkeit, sondern jeder versteht möglicherweise was anderes darunter. Und da fangen die ganz großen, teilweise ja auch kriegerisch ausgeführten Konflikte an. Aber das kann auch ganz genauso gut im Alltag passieren, wenn eine Frau eine bestimmte Vorstellung von Liebe hat und der Mann entspricht diesen Vorstellungen nicht, diesen Idealvorstellungen, dann ist der Teufel los. Dann gehen die großen Entwertungsprozesse los. Man kann wirklich sagen, und ich habe ganz, ganz viele Gespräche geführt, Interviews geführt mit Männern und Frauen und auch jungen Menschen, welche Erlebnisse sie hatten in Bezug auf die verschiedenen Kontexte. Also welche Erlebnisse haben zum Beispiel Kinder in der Familie, wie nehmen sie da die Werthaltigkeit ihrer eigenen Person wahr, wie erleben Mitarbeiter und Chefs die Werteauseinandersetzung und die Frage über Tugenden und Ideale im Büro oder in den verschiedenen Arbeitsplätzen wahr, wie wird Sexualität bewertet, wie wird Schönheit bewertet. Das sind alles hochemotionale Prozesse, in denen natürlich sehr unterschiedliche Meinungen aufeinanderstoßen, wo Menschen dann anfangen, wütend über den anderen zu sein, über einen anderen, der andere Vorstellungen hat, andere Vorstellungen von Tugenden und andere Vorstellungen von Idealen. Und schon allein die Begriffe machen das ja auch deutlich. Es gibt keine Entwertung ohne Werte. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man heute so redet vom Werteverlust und Werteverfall, dann sieht man nur die halbe Wahrheit. Jeder Mensch, egal wie man ihn jetzt beurteilt, jeder Mann, jede Frau, jedes Kind hat ganz bestimmte tief sitzende Wertvorstellungen. Was richtig und was falsch ist, was gut und was böse ist. Und diese Wertvorstellungen sind nicht unbedingt identisch. Und zu dieser Frage nach den inneren Werten kommt noch ein weiterer Aspekt, nämlich die Art und Weise, wie wir uns selber bewerten. Bewerten wir uns positiv oder negativ? Bewerten wir uns untereinander negativ oder positiv? Fühle ich mich als Mensch, der sich akzeptiert oder der dauernd an sich rummäkelt. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht fleißig genug. Das ist ein Entwertungsprozess, der in der Seele stattfindet und der wiederum hat sehr viel damit zu tun, dass Menschen Idealvorstellungen im Kopf haben, wie sie sein müssen. Fleißig, schön, perfekt, schlank, alles richtig machend und so weiter. Und wir stecken in einer Gesellschaft schon lange, in der dieses Richtigmachen, diese Idealvorstellung von Leistung und Perfektion so stark, selbst von sehr, sehr intelligenten und kritischen Leuten verinnerlicht ist, dass viele Auseinandersetzungen mit sich selbst und untereinander daran kranken. Da hängt eine große Wand und an dieser Wand steht, sei perfekt, sei schön und wehe, du bist es nicht. Über diese Bewertungen finden auch ganz viele Verzweiflungen statt. Ich bin nicht gut genug.
Die Frage ist der Selbstentwert. Können Sie da noch irgendetwas sagen? Weil ich glaube, den meisten Menschen ist das gar nicht so bewusst, dass sie eigentlich brauchen sie keine Feinde, sie haben sich dann ja selbst.
Ja, da sprechen Sie einen ganz, ganz eigentlich tragischen Aspekt an. Ich finde, wir sollten wirklich alles tun füreinander, dass wir eine Anerkennungskultur pflegen, dass wir viel mehr in positive Resonanz gehen, in ein positives Feedback. Jetzt nicht in eine blöde Lobhudelei, dagegen bin ich, weil das auch was Verlogenes hat. Weil viele, viele, viele Menschen, egal ob die jetzt reich oder arm oder schön oder hässlich oder Mann oder Frau sind, leiden unter diesem inneren Mangelgefühl. Ich kann dieser Gesellschaft eigentlich nichts geben. Und ich sage Ihnen, ich erlebe ja auch in meiner Beratungstätigkeit, habe ich ja Männer und Frauen in hohen Positionen mit viel Verantwortung, sehr viel Einfluss, teilweise sehr viel Charme, hoher Intelligenz. Glauben Sie, die sind frei von solchen Selbstentwertungen? Überhaupt nicht. Da gibt es immer eine Unsicherheit und eigentlich habe ich es wieder nicht geschafft und ich kann mich nicht entscheiden und ich zweifle und so weiter. Dieser Selbstentwertungsprozess, der sitzt so tief. Ich habe das in meinem Buch dargestellt an 10 Gesprächen von Männern und Frauen, die morgens vor dem Spiegel stehen und sich betrachten. Und in diese Betrachtung, in diese unausgesprochenen Selbstgespräche geht auch all das hinein, was man von Eltern so an Entwertung mitgekriegt hat, nicht? Die Frauen hören dann so von ihren Müttern, du hast viel zu dicke Beine, um Rock zu tragen. Oder die Männer hören von ihren Vätern, du wirst es nie schaffen, ein guter Chef zu werden, weil du viel zu faul bist. Und morgens vor dem Spiegel kommen dann in Anbetracht von einer Unausgeschlafenheit oder sich nicht gut genug und nicht schön genug fühlen, diese ganzen Selbstentwertungen hoch. Und wozu ich eigentlich immer ermutige und aufrufen möchte, ist, erkennt eure Potenziale, erkennt das, was ihr seid, erkennt, was ihr noch schaffen könnt, erkennt, was alles in euch steckt. Und dieses Entdecken der eigenen Potenziale und die Freude auch an der eigenen Kreativität, zu der ich auch meine Klienten ermuntere, beziehungsweise Strategien können wir entwickeln, wie wir herausfinden, wozu wir fähig sind. Aber dazu brauchen wir einen positiven Spiegel. Wir brauchen andere Menschen, die uns ermutigen, die sehen, was wir können. Und da wiederum brauchen wir eine Wahrnehmungsschulung, dass wir fähig werden, einander zu erkennen, dass wir fähig werden zu sehen, was kann der andere eigentlich, was steckt in dem. Da haben Eltern auch eine große Aufgabe. Aber nicht etwa, indem sie ihre Kinder zu irgendwelchen Leistungsträgern hochpushen, was ich furchtbar finde, sondern die Kinder entwickeln lassen, spielen lassen und sie mit bedingungsloser Liebe begleiten.
Sie sagen, wir brauchen eine Anerkennungskultur und wir müssen das sehen. Wir müssen das irgendwie auch ausdrücken können. Vielleicht brauchen wir sowas auch wie eine Kultur einer guten Sprache, die der andere versteht.
Ja, das ist eine sehr gute Anregung, die Sie geben, beziehungsweise die wir weiter verfolgen können. Zu dieser Anerkennungskultur gehört tatsächlich eine Formulierungsfähigkeit, nämlich dem anderen nicht zu sagen, du bist toll und das war's dann, sondern ihm zu sagen, diesem anderen Menschen zu sagen, was man an ihm wahrnimmt. Das ist eigentlich die allergrößte Anerkennung. Zu sagen, ja, ich habe den Eindruck, dass Sie sehr gut die Fragen formulieren und dass mich das wiederum anregt, auch was Kluges dazu zu sagen. Das wäre zum Beispiel so ein Ausdruck von Anerkennung. Oder ein Ausdruck von Anerkennung ist, wenn jemand einen Vortrag hält und hinterher die Menschen aus dem Publikum kommen und Lust haben, mit dem Vortragenden über die Themen weiterzureden, ist auch eine Anerkennung. Oder wenn zum Beispiel ein Mann einer Frau eine Freude machen will, dass er hinschaut und hinfühlt, was ihr gefällt, was sie mag, welche Farben sie gerne trägt, welche Blumen sie mag. Diese Aufmerksamkeit, die sich dann auch in Sprache und Gesten äußert, sind alles Formen der Anerkennung. Und ich werde das in meinem Buch auch beschreiben, welche Ausdrucksformen von Anerkennung können wir finden. da kann man sehr viel Kreativität entwickeln. Und da findet auch jeder Mensch, wenn er erstmal auf die Idee gekommen ist, seine Worte und seine Wege.
Also wir kommen jetzt mal aufs, das heißt die gekränkte Gesellschaft, und das Leiden an Entwertung und das Glück durch Anerkennung steht so schön in Rot darunter. Und wenn man das Buch liest, dann kriegt man erstmal so ein bisschen Begrifflichkeit und dann kriegt man auch Hilfestellung. Oder habe ich das so falsch verstanden?
Nein, das ist genau meine Absicht gewesen. Wir können über diese Wertefrage und über die Entwertungsfrage uns eigentlich nicht verständigen, wenn nicht klar ist, worum es geht. Es wird heute unglaublich viel über Werte geredet. Und was mir auffällt und was mir auch ehrlich gesagt auf die Nerven geht, dass keiner sagt, was das eigentlich ist. Ich habe ja gesagt, was ich darunter verstehe, das habe ich auch in dem Buch sehr deutlich gemacht, um welche Tugenden und welche Ideale es sich handelt und wie die jeweils unterschiedlich gedeutet und bewertet werden. Und dann auch die ganze Selbstwertproblematik habe ich aufgezeigt. Und das ist natürlich auch eine psychologische wie philosophische Frage. Wer sind wir? Wer können wir werden? Und dann habe ich in meinem Buch an den verschiedenen Schauplätzen, welche Prozesse laufen eigentlich in der Familie ab? Wie gehen Eltern mit ihren Kindern um? Was finden da für tiefsitzende Wertevermittlungsprozesse statt, die das ganze Leben lang bei einem Menschen weiterwirken? Also was die Eltern für Wertehaltungen vermitteln, ohne dass sie das aussprechen, ist oft gar nicht klar, weil Werte so selbstverständlich sind, dass man darüber nicht redet. Aber jeder Mensch, der seine Kindheit anschaut und reflektiert, was Papa und Mama so immer gesagt haben, was wichtig war, halte dich gerade, sei anständig, lüg nicht und so weiter, das sind alles Direktiven, die sehr viele Kinder mitkriegen. Und wenn sie die nicht mitkriegen, dann wird es natürlich düster, weil Kinder dann ja gar keine Vorstellung eigentlich haben davon, was ihr Gewissen anbelangt. Es ist wichtig, dass wir ein Gewissen haben. Und da können Eltern im Sinne einer Werthaltung viel dazu beitragen. Dann habe ich auch Lebensbereiche beschrieben, wie zum Beispiel, wie gehen Menschen mit ihrem Körper um? Wie bewerten sie den Körper? Wie oft wird der eigene Körper abgelehnt? Wie wird an dem Körper rumgeschnippelt, rumgemacht, rumoperiert, damit er irgendeinem Ideal entspricht? Wieder ein Wert, Schönheitswert. Dann habe ich die Frage gestellt, was passiert eigentlich am Arbeitsplatz? Wie empfindet ein Chef den Alltag mit Mitarbeitern? Wie steuert er den Prozess, den Mitarbeiterprozess? Da habe ich sowohl Angestellte als auch Chefs befragt, wie gehen die mit ihrer Arbeitssituation um? Welche Werthaltungen kann man da praktizieren und an den Tag legen? Auch zum Beispiel habe ich gefragt, welchen Wert messen eigentlich Genforscher dem Menschen bei? Welche Idealvorstellungen haben Genforscher vom Menschen und richten an diesen Idealvorstellungen der perfekte, gesunde, nie krank werdende Mensch unbewusst ihre Forschungsarbeit aus und versuchen natürlich darüber auch über Forschung und Geld und so weiter auch Macht zu gewinnen. Das ist ein sehr, sehr heikles Thema. Dann habe ich auch untersucht und auch Gespräche geführt, viele Interviews gemacht mit Unternehmern und Managern, die spirituelle Wege gegangen sind, mit der Frage, welchen Wert hat Gott oder das Universum für ihr Leben? Und das war hochinteressant, was dabei rauskam, dass eben Männer und Frauen, die in Führungspositionen sind, sich mit solchen religiösen Themen beschäftigen und Gläubige sind. Jetzt nicht unbedingt gläubige Christen, aber davon ausgehen, dass sie selber etwas wert sind als Teil des Universums, dass die ganz anders ihr Privatleben und ihren Beruf ausüben als jemand, der sagt, dass Gott gibt's nicht und es geht nur darum, dass ich irgendwie Geld scheffle und Erfolg habe. Also welche Wertungen finden statt im Verhältnis zu Gott, dem Universum, dem schöpferischen Universum oder wie immer wir das nennen. Und dann habe ich, wie gesagt, über die vier Philosophen erzählt, Schopenhauer, Kierkegaard, Bloch und Nietzsche. Wie sind die mit den Kränkungen umgegangen? Und welche Philosophien haben sich daraus entwickelt? Kierkegaard in der Frage, wie gehen wir mit der Schuld um, die wir auf uns laden im Leben? Schopenhauer, wie gehen wir mit unseren Trieben und mit den Dingen, über die wir uns nicht beherrschen können, um? Nietzsche, wie gehen wir mit Hilflosigkeit und Ohnmacht um? Und Ernst Bloch, wie gehen wir mit der Hoffnungslosigkeit um? Und alle Philosophen haben darauf eine Antwort gefunden. Und es lohnt sich sehr, sich mit solchen Antworten zu beschäftigen. Und ich habe dann ein langes Kapitel in meinem Buch über die Frage, wie wir Anerkennung leben können. Und da ist die wichtige Voraussetzung Empathie, Einfühlungsvermögen. dass wir lernen, den anderen Menschen zu sehen, wahrzunehmen, mit dem zu fühlen, nicht in ein falsches Mitleid, was ja sehr übergriffig sein kann, zu verfallen, sondern wirklich im Sinne von, ich sehe dich, ich fühle dich, ich nehme dich wahr. Das spielt natürlich in der Kindererziehung eine riesengroße Rolle. Ein Kind, was von den Eltern wahrgenommen wird, fühlt sich geliebt und dem kann dann eigentlich mit dieser Urerfahrung des Vertrauens nicht mehr viel passieren, weil es dann stark ist, um auch die Konflikte des Lebens zu bewältigen und nicht daran zu zerbrechen.
Ich bin Jahrgang 54. Meine Eltern sind in einem totalitären Krieg über ihre Jugend verbracht und auch das Beginn der Erwachsenenalter mussten dann also erleben, wie zum Beispiel plötzlich ganz neue Werte da standen. Und ich weiß nicht, was die alten Werte waren, wie sie damit umgegangen sind und mussten uns dann erziehen. So Anfang der 60er Jahre, wo es im Gebälk richtig krachte in der Bundesrepublik Deutschland, auch die Zeit des Ernst Bloch.
Naja, da hat es riesig gekracht, weil das Aufbrechen an der Tagesordnung war und natürlich der Generationskonflikt ausgebrochen war wie nie zuvor. Und dass diese Generation der 68er tatsächlich in gewisser Weise die Gesellschaft auf den Kopf gestellt hat, hat ja viele Gründe gehabt, unter anderem die, dass dieses Schweigen über die Opfer-Täter-Problematik Deutschlands endlich aufgebrochen wurde, wenn auch natürlich in einer Art und Weise, über die viel zu sagen wäre. Und natürlich auch die Wut über dieses Schweigen, die Wut über dieses Vergraben der Schuldfrage, die Wut über diese enge, kleinkarierte Nachkriegsgesellschaft, die brach in vollen Zügen aus. Und die hatten ja bis heute ihre Wirkung. Da ist natürlich ein riesengroßer Wertewandel passiert. Und solche Wertewandelzeiten führen natürlich immer auch zu neuen Problemen. Denn aus diesem Problem, wir wollen keine autoritäre Erziehung mehr, wir wollen eine offene, freie Gesellschaft, ist eine anti-autoritäre Erziehungshaltung rausgewachsen, die ja nun auch vielen überhaupt nicht bekommen ist. Also natürlich kann man sagen, dass beim Wertewandel die Pendel dann immer entweder in die eine oder andere Richtung ausschlagen. Und das hängt damit zusammen, dass in solchen Umwandlungsprozessen einfach nicht reflektiert wird, sondern da wird geschimpft und gewütet und gemeckert und kritisiert und umgeworfen, ohne dass man so richtig genau hinschaut, was passiert hier eigentlich. Ernst Bloch hat mal diesen wunderbaren Satz gesagt, wir leben im Dunkel des gelebten Augenblicks. Und eine philosophische Haltung, und dazu muss man überhaupt nicht Philosoph sein, ist, etwas Licht in dieses Dunkel des gelebten Augenblicks zu bringen.
Ist das vielleicht dieser Augenblick, wo Sie sagen, wie sollen Eltern mit Kindern umgehen? Seid euch mal bewusst, wie Kinder eigentlich sind.
Ja. Also das ist ein zentrales Thema unserer Gesellschaft, das immer noch nicht in vielen, vielen auch gebildeten Kreisen klar ist, dass Kinder keine Leistungsträger sind, dass Kinder keine Objekte der Projektion sein dürfen, dass Kinder nicht zurecht geschustert werden zu Sozialautomaten, sondern dass Kinder freie, kreative, liebesfähige und liebesbedürftige Wesen sind, die Freiheit und Liebe brauchen, um sich zu entwickeln. Und weder die autoritäre Erziehung noch die anti-autoritäre Erziehung sind eigentlich der Weg, um diese Liebe für die Kinder zu leben, sondern die Eltern sollten sich so wichtig, es ist wirklich darüber klar werden, dass sie mit der Art und Weise, wie sie mit ihren Kindern umgehen, unsere Gesellschaft beeinflussen. Denn jedes Kind wird irgendwann erwachsen und geht mit den ganzen Erfahrungen der Kindheit in die Welt raus. Ich habe vor kurzem André Stern aus Paris, einen Gitarrenbauer und einen Mann erlebt, der nie in die Schule gegangen ist und die Eltern hatte, die ihn bedingungslos geliebt haben. Und der hat von seiner Kindheit erzählt. Eine freie Kindheit in bedingungsloser Liebe, in der es natürlich auch Grenzen gab, aber Liebe. Liebe und Freiheit. Und es war unglaublich erfrischend und war ein Beweis auch für meine Erfahrung und für meine Empfehlung, wie Freiheit und Liebe in der Kindererziehung zusammengehören. Auch Gerald Hüther spricht übrigens davon. Mit ihm habe ich viele Gespräche auch zu diesem Thema geführt, was Kinder eigentlich brauchen, um mutige, kreative Erwachsene zu werden und ein gutes Selbstwertgefühl zu haben.
Frau Dr. Schroschein, wir nähern uns der Zielgerade.
Ich weiß. Ich wollte vielleicht noch sagen, eine kleine Ergänzung. Am Ende meines Buchs erzähle ich von 7 Frauen und Männern, die aufgebrochen sind, etwas für das Wohlergehen zu tun und sich engagiert haben für Naturprojekte, für alte Menschen, für Kinder, für Flüchtlingskinder und so weiter und so fort. Und das sind sehr schöne Geschichten, an denen ich zeigen kann, was man alles bewirken kann im Sinne einer Selbstwirksamkeit zum Wohle anderer.
Frau Dr. Strohschein, ich danke Ihnen ganz herzlich und ich freue mich, dass Sie Zeit hatten für uns und dass Sie so viele gute Dinge zu sagen hatten. Eine Botschaft, die Botschaften enthalten, die Dinge, ich weiß gar nicht, ob ich das so insgesamt nochmal in guten Worten fassen kann. Ich sage erstmal danke.
Ich danke Ihnen auch für Ihre interessanten und guten Fragen und wir werden sicher wieder voneinander hören.
Ja, bis dann. Tschüss.
Alles, adieu.